Ja, der Bericht von Johannes, von diesem Sterben von Jesus, ist im Vergleich relativ kurz und einfach, aber irgendwie finde ich sehr besonders, majestätisch irgendwie, auffallend kurz, still, aber königlich, majestätisch, so wie es irgendwie zu Jesus passt. Ja, und das Kreuz, das steht irgendwie erstmal am Ende von dem Wirken von Jesus hier auf der Erde. Er ist geboren worden und dann irgendwann, es hat er angefangen, eine besondere Zeit des Wirkens auf dieser Erde zu haben. Und wir lesen davon, wie er bei der Hochzeit zu Kanaan anfängt, erstmals öffentlich aufzutreten. Und auch da spannt sich jetzt schon ein Bogen hin zu dem Moment, wo wir jetzt stehen am Kreuz. Jesus ist kurz vor der Vollendung seines Auftrags. Und ich finde es so spannend beschrieben, wie diese Szene ganz kurz und knapp beschrieben wird, dass da auch vier Frauen am Kreuz stehen und der Jünger Johannes. Und wir lesen hier nichts von den Emotionen, von der Mutter Jesu, die dort steht, wie es ihnen geht oder was bei denen passiert, sondern es geht hier um den Moment, was Jesus tut. Den Moment, was Jesus für uns getan hat. Der Fokus liegt auf ihm. Ich finde es bemerkenswert, dass Johannes hier auch steht. Johannes als einziger der Jünger von Jesu. Alle anderen sind geflohen, alle anderen sind nicht am Kreuz aufgetaucht, aber Johannes steht dort mit den Frauen. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Und eine Lösung, die da wahrscheinlich ist, ist, dass er noch richtig jung war. Er war ein Jünger von Jesus, aber er war noch richtig jung. Vielleicht noch knapp unter 20 oder gerade 20. Und er wurde vielleicht damals, hatte vielleicht gerade erst angefangen, so ein bisschen Bartwuchs zu kriegen und wurde vielleicht noch nicht so als Bedrohung wahrgenommen. Vielleicht steht Johannes deswegen dort mit in dieser Runde. Aber das, was Jesus tut mit diesen wenigen Personen, die wir da beschrieben sind, ist, dass er total fürsorglich umgeht mit den Menschen, die dort stehen. Das finde ich total bemerkenswert, auch wenn der Fokus jetzt bei Jesus liegt. Er ist noch total fürsorglich und kümmert sich in diesem Fall um seine Mutter, die jetzt dadurch, dass er stirbt, verwitwet wird sozusagen oder keinen Sohn hat, der für sie sorgt. Und das war in der damaligen Zeit sehr herausfordernd, weil es gab keine Rente, die man beziehen konnte. Und das, was Jesus tut in seinen letzten wichtigen Momenten am Kreuz, ist, er kümmert sich um Menschen, die dort sind. In diesem Fall zum Beispiel um seine Mutter. Und diese Fürsorge, die können wir auch schon im Garten Gethsemane seinen Jüngern finden. Darüber hatten wir letzten Sonntag gesprochen, wo er seinen Jüngern auch sagt, schaut zu, dass ihr nicht auch in Verfolgung geratet, dass ihr nicht auch mit mir zusammen irgendwie als rebellische Verschwörer mitverhaftet und mit ans Kreuz genagelt werdet, sondern das war der Auftrag, den Jesus hatte, aber wo er nicht wollte, dass seine Jünger mit ihm gehen, sondern seine Jünger sollten die Botschaft von ihnen weitertragen. Also in seiner letzten Zeit, wo Jesus total in diesen bedrohlichen Situationen, in dieser krassen Foltersituation steht, erkenne ich immer wieder diese Fürsorge, diese Zuneigung, diese Zugewandtheit zu Menschen. Ein total toller Zug, den mich immer wieder bei Jesus bewegt. Aber was auch auffällt, Jesus spricht nicht hier von seiner Mutter, sondern er spricht von Frau. Er baut hier trotzdem eine Distanz auf in seiner Fürsorge, indem er sagt, in diesem Moment am Kreuz ist er nicht hauptsächlich der Sohn von Maria, sondern er ist hauptsächlich der Retter und Erlöser. Der Sohn von Gott, der diesen Weg ans Kreuz bewusst gegangen ist für uns. Und als er am Kreuz hängt, da dürstet es ihn. Wir lesen davon, dass Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Und da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Ysopstengel und hielten ihn Jesus an den Mund. Und nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Er neigte den Kopf und verstarb. Jesus sagt als einer seiner letzten Worte, es dürstet ihn. Ein Motiv, was eine Erfüllung von Prophezeiung aus dem Alten Testament darstellt, wie hier auch erwähnt wird. Im Psalm 69 heißt es, sie gaben mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Und auch in Psalm 22 lesen wir, meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Das sind alles alttestamentliche Verheißungen, die in Jesus Christus erfüllt werden, indem, dass er den Tod am Kreuz erleidet. Und generell alles um diese Kreuzigung herum, um den Tod von Jesus, sind laute Erfüllungen von dem, was im Alten Testament verheißen wurde. Dass Gott gesprochen hat, es wird passieren. Ein für alle Mal wird es vollbracht werden. Indem Jesus sagt, es dürstet es ihn, glaube ich nicht, dass es hier nur gesagt wurde, um diese Erfüllung dieser alttestamentlichen Prophezeiung zu sein, sondern ich glaube, es war ein Ausdruck dessen, wie er die Last der Menschen, der Schuld auf sich spürte und gerade in diesem Moment die Trennung von Gott verspürte. Das, wovor er mit am meisten Angst hatte, getrennt zu sein von seinem Vater. Nicht in Kontakt, in Beziehung zu sein mit seinem Vater im Himmel, weil die Last und Schuld der ganzen Welt in diesem Moment auf ihm lag. Und wenn Jesus sagt, mich dürstet, dann fallen mir ganz viele Bibelstellen ein, die davon verheißen, wo Jesus sagt, ich will dir Wasser des Lebens geben. Jesus ist das Wasser des Lebens, von dem wir nicht mehr durstig sind, von dem wir genug, von dem wir satt werden. Und in diesem Moment am Kreuz, wo er selber davon spricht, dass er Durst hat, verspürt er diesen Mangel, den auch immer wieder in uns Menschen hervorkommt. Wenn wir Durst haben, wenn wir wieder an die Quelle zu Jesus zurückkehren, um lebendiges Wasser zu trinken von Jesus. In diesem Moment spürt Jesus selber, was es bedeutet, Durst zu haben, vertrocknet zu sein, innerlich nicht frisch zu sein, sondern vertrocknet am Boden. Jesus spürt in diesem Moment am Kreuz diesen Durst, den auch viele Menschen verspüren. Vielleicht eine Sinnlosigkeit, ein Geplagtsein von Schmerzen, von vielen Warum-Fragen. Und er bekommt Essigwein zu trinken. Er bekommt Fusel zu trinken. Das Getränk, was die Soldaten mit sich dabei haben, die diese raue Arbeit der Kreuzigung tun müssen, wo ja, die wahrscheinlich niederes Volk gewesen ist, niedere Soldaten, die sich jetzt keinen guten Wein leisten konnten, sondern halt den Fusel, den Tetrapack-Wein, den man nur nimmt, um sich wegzuschießen irgendwie. Der stand da am Kreuz. Und den bekam Jesus zu trinken. Und auch das ist irgendwie so ein Kreis, der geschlossen wird. Wein, eins von den letzten Dingen, die Jesus spürt, erlebt, die vielleicht zurückerinnern lassen an die Hochzeit von Kanaan, wo Jesus Wasser zu Wein gemacht hat, wo sich der Kreis irgendwie wieder schließt. Ich habe Durst. Und wie reichen die Soldaten jemanden, der am Kreuz hängt, ein Getränk, indem sie einen Schwamm nehmen, den in Essig tunken und auf einen Stab setzen und ihn Jesus reichen? Und wir lesen hier in der Schrift davon, dass es ein Stab war, ein Ysopstengel. Und Ysop, das ist eine Pflanze, die sieht so ein bisschen aus wie Lavendel oder ist auch so ähnlich und wächst auch manchmal struppig. Und man weiß jetzt nicht genau, ob das wirklich von dieser Pflanze so ein Stab war oder ob da noch so ein Büschel Ysop mit dran gehangen hat. Auf jeden Fall wurde Jesus ein Ysop-Stab mit Wein gereicht. Und auch hier steckt wieder so viel Verheißung drin und Erfüllung von dem, was wir auch schon im Alten Testament finden. Weil Ysop, das finden wir im Alten Testament, dass wir es zur Reinigung gebraucht haben. Die Juden haben es zur Reinigung gebraucht. In vielen Vorschriften im 3. und 4. Buch Mose wird ein Ysop-Stängel genommen zur Reinigung. Und die markanteste Stelle ist, wie die Israeliten ausziehen aus Ägypten. Und die Plagen kommen und wo der Engel des Todes kommt und die Israeliten feiern Passamahl. Sie schlachten ein Lamm und streichen mit Ysop das Blut des Lammes an ihre Haustüren. Und indem hier an diesem Kreuz wieder Ysop assoziiert wird, wird wieder dieser Kreis geschlossen. Jesus ist dieses vollkommene Opferlamm. Dieser kleine, kurze Abschnitt von Jesus, wie er am Kreuz ist, steckt so viel voller Erfüllung von Verheißung, was Gott schon im Alten Testament vorhergesagt hat. Es ist eine Vervollkommnung von ganz vielen Bildern, die wir finden, was Jesus tut, dass er als Opferlamm stirbt. Jesus ist das wahre Passahlamm. Und Jesus sagt als einer seiner letzten Worte, es ist vollbracht. Tetelestai, für alle Leute, die Griechisch gerne mögen. Ich finde, Karfreitag ist immer so ein toller Griechisch-Tag. Tetelestai. Es ist vollbracht. Ein tolles Wort. Das kommt im Neuen Testament nur an dieser Stelle vor. Und doch ist es ein ganz übliches Wort in der damaligen Zeit gewesen. Wir finden heutzutage noch einige Funde von Rechnungen aus dem Kaufmännischen, wo da teilweise draufsteht Tetelestai. Vollständig Rechnung beglichen. Es ist bezahlt. Es ist vollkommen. Es ist vollbracht. Es ist fertig. Es ist erfüllt. Es ist vollständig beglichen. Jesus hat bezahlt. Jesus hat in einem seiner letzten Atemzüge, bevor er seinen Geist ganz bewusst in die Hände des Vaters legt, ganz bewusst diesen Tod wählt und sich in Gottes Hände begibt, gesagt, es ist vollbracht. Das Größte, wozu ich gesandt war, ist in diesem Moment, wo Jesus stirbt am Kreuz, getan. Es ist bezahlt. Es ist vollkommen. Wir sind vollkommen erlöst. Auf unserem Schuldstein steht vollständig beglichen und vollständig bezahlt. Was ist das für eine Botschaft? Es ist vollbracht und in einem griechischen Wort tetelestai. Es ist bezahlt. Dieses kleine, einfache Wort in diesem ganzen Kontext dieser grausamen Kreuzigung und so voller Hoffnung, so voller Vorfreude schon auf Ostern, so voller, es ist genug, so voller Durchatmen, voller Gnade, voller Hoffnung, voller Frieden für uns. Es ist bezahlt, es ist vollbracht. Meine Schuld, meine Last, die hat Jesus ans Kreuz getragen und darunter schreibt er, ey, es ist okay, es ist vollständig beglichen. Ja, es gibt Dinge, die ich in meinem Leben verbockt habe. Aber indem ich sie zu Jesus abgebe, steht unter dem Schuldstein, steht darunter, hey, es ist bezahlt. Jesus hat es getragen. Und das gilt für uns. Das gilt für uns immer wieder neu. Wenn wir mit Dingen aus unserer Vergangenheit hadern, dann können wir sie zu Jesus bringen. Und er setzt seinen Stempel mit Tetelestai. Es ist vollbracht, es ist okay. Es ist Vergangenheit. Es ist beglichen, es ist jetzt abgeschlossen. Wir denken, es ist nicht mehr dran zu denken, wir schauen nach vorne. Vielleicht können wir das manchmal darunter setzen, wo wir verletzt wurden, wo andere an uns schuldig geworden sind. Und wenn wir es Jesus hinlegen und auch sagen können, okay, Jesus, ich lebe es bei dir ab. Und Jesus sagt, es ist vollbracht, es ist gut, wir können es loslassen. Egal, ob es ist, was wir selber an uns erlebt haben oder das, was wir getan haben, indem wir es zu Jesus ans Kreuz bringen, dürfen wir gewiss sein, Jesus setzt seinen Stempel drauf. Es ist getragen. Und ganz ihr Lieben, es gibt nichts, was zu groß ist, es gibt nichts, was zu klein ist, was wir nicht Jesus hinbringen können. Wo wir nicht in Anspruch nehmen dürfen, dass Jesus es getan hat für uns, dass Jesus für uns bezahlt hat, dass Jesus es für uns vollbracht hat. Welche Freiheit liegt in diesem Tetelestai von Jesus am Kreuz? Es ist für mich so ein Moment, der sich anfühlt wie: Ich darf einfach sein. Ich bin okay mit allem mit meinem Schlechten, mit allem meinen Fehlern, mit allem, was auch nicht gut ist in mir. Aber ich darf einfach sein. Es ist okay, es ist vollbracht. Jesus hat es auf sich genommen. Und in dem Moment, wo es vollbracht war, hat Jesus diese ganze Last von meinen Schultern genommen und auf sich genommen und getragen. Und in dem Moment, wo er diesen Durst verspürt hat, den wir manchmal verspüren, in dem Moment, wo er kurz von seinem Vater getrennt war, dieser Moment gibt mir die Möglichkeit, in Freiheit, in Beziehung mit meinem himmlischen Vater zu stehen. Es ist gut, es gibt nichts mehr, was dazwischen steht. Es ist getan, es ist vollbracht. Ganz wenige Worte voller Majestät, voller Bedeutung, voller Sinn für mein Leben. Ich darf befreit sein durch das, was Jesus getan hat. Ich freue mich auf Ostern, wenn wir feiern dürfen, dass Jesus wieder auferstanden ist und dass wir hoffentlich Party feiern können, wirklich, dass Jesus neues Leben schenkt. Aber Karfreitag wollen wir nicht missen. Wollen wir nicht minder bei allem Schmerz, bei allem Folter, Kreuzinstrument auch nehmen als ein Tag zum Durchatmen, zum auf die Knie gehen und sagen, danke Gott, danke, dass du es vollbracht hast. Danke, dass nicht ich aus eigener Kraft versuchen muss, etwas gut zu tun, sondern dass ich meinen Schmerz, meine Hilflosigkeit, meine Scham, meine Schuld Jesus hinhalten kann und dass er einen Haken dran macht und es bezahlt hat. Und ich lade uns ein, dass wir vor ihn treten und ihnen mit Liedern die Ehre geben. Und vielleicht auch das, was noch in uns schlummert, was dir vielleicht vom Heiligen Geist noch in den Sinn gegeben wird, ihm einfach hinzugeben, als Last von deinen Schultern zu nehmen, Jesus zu geben und zu sagen, Jesus, danke, dass du es getragen hast. Vielleicht bewusst einmal durchzuatmen und Freiheit auch zu spüren in dem, was Jesus getan hat. Tetelestai. Amen.